Mega cool, sind ihr alle da. So schön. Herzlich willkommen bei uns in der Homebase. Hey, wir gehen in ein neues Thema rein. Der Haggai. Haggai. Also, bei mir ist es ein bisschen so mit den kleinen Propheten. Haggai ist ein kleiner Prophet. Das heisst nicht, dass er ein besonders kleiner war. Es heisst auch nicht, dass er weniger wichtig war als die grossen Propheten wie Jeremia. Es heisst einfach, dass wir von ihm ganz wenig überliefert haben. Vom Haggai zum Beispiel haben wir nur 2 Kapitel. Und darum ist er bei den 12 kleinen Propheten eingereiht. Und für mich sind die 12 kleinen Propheten so ein bisschen ein Dunstkreis. Muss ich mich immer wieder neu anmachen und sagen, wann ist wo, wählen, wie war und was ist seine Botschaft gewesen, wem hat er dient? Und ich glaube, wenn wir uns mit dem Buch Haggai befassen, dann kann das sein, dass das richtig Licht in die letzten Tage vom Alten Testament hineingibt. Weil der Haggai hat dann gewirkt und heute gibt es einen Überblick. Wir werden das ganze Buch Haggai anschauen, schauen, in welchem geschichtlichen Kontext das stattgefunden hat, aber auch, was ist eigentlich die Botschaft dahinter? Und ich glaube, der Vater hat noch ein paar Nuggets für uns vorbereitet. Halleluja! Aber bevor wir in das einsteigen, möchte ich gerne ein paar Highlights erzählen von dieser Woche. Ich hatte eine Woche, es war manchmal so schön, dass ich dachte, oh, wenn das alle erleben könnten. Aber ich weiss, ich hätte bei dir auch vieles erleben können. Ich wäre auch gerne dabei gewesen, wenn du deine schönen Sachen erlebt hast. Vielleicht sind es auch schwierige Sachen gewesen, das habe ich übrigens auch gehabt. Aber ja, der Herr ermutigt uns, wirklich in seine Augen zu schauen. Und dort ist Herrlichkeit. Und daher machen wir uns jetzt auf, nehmen eine kleine Zeit und erzählen doch eurem Gegenüber, was war der Moment gewesen, wo du diese Woche über Gott gestaunt hast? Wo du richtig ins Jubeln reingekommen bist? Das Schöne bei meinen Highlights, die ich jetzt erzählen darf, ist, Ich bin Gast gsi bei all diesen Events und es ist der Hammer. Und ihr kennt die 4 Generationen von Paulus, in seinem letzten Brief von Timotheus, in seinem Mami-Mail sozusagen, wo er alles, was er noch hatte, in Timotheus investiert hat. Und jetzt sagt er, schau, ich, der Paulus, ich gebe dir vor Zeugen weiter, was ich natürlich von Jesus empfangen habe, sagt der Paulus zum Timotheus, such einen treuen Mensch, der fähig ist, wieder andere anzuleiten. Und so läuft das über 4 Generationen. Und ich hatte die letzte Woche die Möglichkeit, ein bisschen in verschiedene Branches von meiner Jünger-Family hineinzuschauen. Und es ist natürlich dann immer spannend, um herauszufinden, den Moment, wenn du als Paulus kommst und vielleicht einmal deine 3. Generation kennenlernst im Dienst. Wie arbeiten die? Was machen die? Was setzen die um? Oder noch cooler, wenn du sogar deine 4. Generation kennenlernst. Weil das sind ja Sachen, wo du nicht direkt verantwortet hast. Sondern das ist ja passiert durch den Dienst an Timotheus, wo das weiterfließt. Und eine Geschichte ist eben zum Beispiel die da. Und das ist wunderbar. Halleluja. Ihr kennt den Mann. Es ist der Roger. Und wir werden seine, oder besser gesagt, ihre Geschichte weiter zusammen feiern. Nämlich am 20. wenn wir hier Hochzeit feiern zusammen. Und das ist der erste Teil von dieser Hochzeit. Der zweite Teil wird heute Nachmittag stattfinden, wenn nämlich seine Freundin getauft wird. Und dann geht es aufs Standesamt. Halleluja. Und dann kommt die Trauung. Und wenn man natürlich wissen will, ob sich eine Person verändert hat, ein Mann oder ein Freund oder ein Verlobter verändert hat, wer muss man dann fragen? Frau natürlich. Und das habe ich gemacht heute Morgen. Und sie hat mit leuchtenden Augen gesagt, er ist nicht mehr der gleiche. Und man sieht es auf dem Foto. Und Roger, halleluja, herzlich willkommen im Reich Gottes. Glorious. Und lass uns doch aufstehen und den Roger segnen. Du darfst gerade dort aufstehen, wo du bist, und die Leute kommen um dich herum. Ja, bitte, Roger, darfst du aufstehen. Er wird lieber sitzen. Halleluja. Er steht auf. Yes. Oh, Vater, danke, Jesus, für Neugeburten. Danke für deine Kinder, die du zurückrufst, Jesus. Von Norden, von Süden, von Osten, von Westen, von überall kommen sie. Nehmen Platz an deinem Tisch. Schutz und Segen über dem Roger im Namen Jeshua. Halleluja. Halleluja, halleluja. Jesus ist Sieger. Halleluja. Ja, und wenn ihr auf das Foto schaut, dann seht ihr überall leuchtende Augen. Und das ist eben auch mein Highlight, dass da Leute Verantwortung übernehmen, wo, ja, wenn ich zurückschaue, vor einem Jahr noch nicht sich das zugetraut hätte, dass sie Leute taufen oder nachher mentoren. Und das ist so stark, Leute, wenn Mann und Frau aufstehen und das Werk von Jesus anfangen zu machen. Und das brauchen wir in dieser Zeit. Wir sind in einer absolut spezielle Zeit. Eben der Lockdown, habe ich jetzt ein bisschen rausgehört, hat so Post-Lockdown-Depression, könnte man sagen. Die Leute kommen fast nicht mehr aus ihrem Loch raus, zum Teil. Es sind Sachen passiert, ich hätte es gar nicht gedacht, ich habe das jetzt eigentlich wohltuend empfunden, aber letztendlich hat es einen bitteren Nachgeschmack. Und wir leben in einer spannenden Zeit, es passiert extrem viel weltpolitisch, es passiert extrem viel im Leib Christi. Und Jesus möchte seine Leute jetzt ausbilden. Für den letzten Teil der Zeit, der längst schon angebrochen ist. Leute, und das ist der Hammer. Und ich bin so ermutigt, weil ich gewusst habe, an dem Tag, bei dieser Taufe, ich gewusst, wenn wir uns jetzt das letzte Mal sehen würden, wir hätten jetzt Tschüss gesagt und es wäre wieder ein Lockdown passiert oder sonst irgendetwas Verrücktes. Leute, es wäre kein Problem. Jeder von diesen Männern hätte eine Gemeinschaft gründen können, hat gewusst, wie man das Evangelium verkündet, wie man zu Jünger macht, wie man tauft, wie man freisetzt. Und es wird einfach weiterfließen. Und in dieser Zeit stehen wir drin. Und das ist so ein Privileg. Ich hatte ein anderes Event. Ich gehe jetzt wieder eins zurück, damit wir nicht abgelenkt sind von diesen leuchtenden Augen. Ich hatte ein anderes Event, wo ich mit einer dritten Generation von mir zusammenkommen durfte. Also nicht mein Timotheus, sondern ein treuer Mensch, der mein Timotheus gefunden hat. Und er hat einen Jungen dabei gehabt, einen anderen Mensch, der gelehrt werden soll. Und ich habe ihn beobachtet, wie er vier Generationen verkündet. Und es war einfach der absolute Hammer. Mir ist wirklich kalt der Rücken abgelaufen. Es war so stark. Er hat die Lehre, vom Herz her hineingegeben. Und er hat es inhaltlich so stark gebracht, dass ich gesagt habe, wenn ich nicht schon dabei wäre, ich will ihn jünger werden. Ich will mitmachen. Es hat mich so berührt. Und er natürlich auch. Er ist voll Gas abgegangen. Er hat gesagt, das will ich. Er ist nicht in der City Church. Er will das in seinem Umfeld hineinbringen. Was für eine Ermutigung. So schön. Und der dritte Event, der war auch der Hammer. Das war am Montagabend. Da bin ich auch eingeladen worden. Wir sind das dritte gegangen von unserer Family aus. Wir sind in ein Haus gegangen. Die einen Leute sind auch da. Ich nenne jetzt keinen Namen. Aber es ist so eine schöne Geschichte im Hintergrund. Es hat eine Jüngere hat auch investiert in eine Frau, die doppelt so alt ist wie sie. Und diese Frau die hat einen wunderschönen Glauben. Aber ihr Mann ist noch nicht getauft, ist noch nicht gläubig an Jesus Christus. Und er hat das immer ein bisschen aus der Distanz beobachtet. Und ich kann euch sagen, es ist ein grosser Mann. Es ist ein 2-Meter-Mann. Ich glaube es einmal. Auf mich hat er so geschonnen. Und er hat Riesenhände. Und er ist eher der Handwerker-Typ. Er arbeitet, er weiß, wie das läuft. Er ist nicht der Mann von den grossen Worten. Und wir sind eingeladen worden in das Haus. Und wir sind, glaube ich, insgesamt etwa 9 Leute gewesen. Es sind 9 Jünger zusammengekommen und haben dem an sich ruhigen Mensch das Evangelium bringen, die Wiedergeburt. Und meine Timothea hat mich eben gebeten, das zu machen, weil sie mir über die Schulter schauen. Dabei könnte sie es selber schon fast besser oder besser als ich, würde ich sagen. Und ich habe das gerne gemacht. Und wir haben das Evangelium verkündet und es war der Hammer. Und was mich so berührt hat, der grosse Mann, das ist eine grosse Familie, der hat einen kleinen Bub, der ist 12. Und der 12-Jährige ist auch am Tisch gehockt und der liebt Jesus von ganzem Herzen. Und der will ein Jünger werden. Er will sich taufen lassen und er fragt, wer kann mich mentoren? Wer kann mich mentoren? Weil er hat bei seiner Mami gesehen, aha, da investiert jemand. Und er sucht einen Mentor. Ist der Hammer. Und also ich habe die Wiedergeburt erklärt und der 12-Jährige hat angefangen, Fragen zu stellen. Und dann hat er eine Hammerfrage gestellt. Er hat nämlich gefragt, hätten Adam und Eva, hätten die beiden können Buße tun, nachdem sie den Äpfel gegessen haben? Puh, was für eine Frage. Aber ich hatte natürlich einen Vorteil, weil ich bin neben einem Teenager gesessen, neben einem 18-Jährigen. Und ich habe ihn gefragt, kennst nicht du die Frage beantworten? Und ich muss offen sagen, ich habe keine Antwort gehabt. Und dann denkt er so nach und dann sagt er, okay, ich kann das, ich mache das. Und dann hat er gesagt, also, es war im Fall kein Apfel, es war eine Frucht. Und dann hat er gesagt, schau, was hat Adam und Eva gemacht, nachdem sie gesündigt haben? Das war seine Gegenfrage. Ja, was haben sie denn gemacht? Sie haben sich versteckt. Und dann hat er gesagt, und genau das ist das Problem. Wenn wir unsere Sünden verstecken, kann es Gott nicht vergeben. Und hätten sich Adam und Eva nicht versteckt, sondern wären zum Vater gegangen, dann sagt er ganz sicher, Gott hätte es geflickt. Gott hätte es vergeben. Wow, hat mich das berührt, Leute. Und ich bin einfach der gewesen, so beschenkt. Und es hat noch viele, viele andere Momente gegeben. Und das sind meine Highlights von dieser Woche. Einiges hat noch mehr gehabt. Und ja, Jesus Christus alle Ehre. Es ist so ein Segen, wenn wir in der Gemeinschaft dienen können, wenn wir als ganze Jünger-Family zusammenkommen und so voneinander lernen können. Halleluja. Ja, Vater, und ich danke dir für alles, was du am Wirken bist. Überall, wo jetzt ein Samen in die Herzen am Fallen ist, schon gefallen ist, er soll aufgehen, er soll stark werden, er soll ausbrütet werden von dir, Heiliger Geist, dass es starke Pflanzen werden. Danke auch für die 12-Jährigen und für die Teenagers und für die älteren Menschen, die dabei sind. Oh Vater, Kraft und Stärke im Namen Jesu sprechen wir über allen aus. Auch über denen, die angefochten sind, die jetzt vielleicht in einer Lockdown, Post-Depression hängen. Kommt raus, steht auf, erkennt den Herr, Halleluja, auf eine Steigskraft ist da. Amen. Jesus ist Sieger! Glory, glory! Also, jetzt möchte ich mit euch ins Buch Haggai eintauchen. Und wir werden eigentlich den ganzen Morgen dazu brauchen, um das Buch Haggai in einen geschichtlichen Kontext zu stellen. Wann ist wo was passiert? Meine Brille, die ist da oben. He? Gut. Wenn du jetzt auf die Zeittafel schaust, dann siehst du, das habe ich aus meiner Bibel herausgefüttert, dann siehst du, dass der Haggai das drittletzte Buch in der Bibel ist. Also der drittletzte Prophet, zeitgleich mit dem Zacharia gestartet. Und dann gibt es nur noch den Maleachi. Und wenn du das Alte Testament aufschlägst, nach dem Maleachi ist fertig. Fertig. Gott hat geschwiegen. Bis zum Johannes dem Täufer, wo dann wieder im Neuen Testament findest. Und somit schauen wir in der nächsten Zeit sozusagen den letzten Abschnitt im Alten Testament an. Wir werden Gott in dem Sinne tiefer kennenlernen, was seine Absichten sind, was sein Herz ist. Und es wird eben auch ein bisschen Licht geben, hoffen wir, auf unser Bibelverständnis, auf unsere Bibelkenntnis. Es hat nachdem das Volk Israel all die Jahre sich gegen Gott aufgelehnt hat, hat es irgendwann eine Wegführung gegeben. Zuerst sind die Nordstämme verschleppt worden im Jahr 722 vor Christus. Das ist da gar nicht drauf auf der Karte. Und alle Nordstämme sind von den Assyrern verschleppt worden. Und Leute, bis zum heutigen Tag sind die Nordstämme verschollen. Es gibt immer wieder Meldungen dort und da, wo wieder ein Stamm auftaucht in Äthiopien oder in Indien oder irgendwo. Ganz spannende Geschichten. Aber grundsätzlich gelten die 12 Nordstämme als verschwunden. Aber Gott weiß, wo sie sind. Weil sie werden wieder vorkommen. Und ich sage halt immer, der Appenzeller ist ein Stamm. Wegen dem Käppli. Wir wissen nicht, wo die hocken, aber sie sind vielleicht sogar unter uns. Juda und Benjamin waren ein bisschen gehorsamer. Und sie durften ein bisschen länger im Land bleiben, aber auch nicht sehr lang, weil im Jahr 605 hat es die erste Wegführung gegeben. Da sind Babylonier eingefallen ins Land. Schreibt da auf, 600... Oh. Den habe ich vorher schon in der Hand gehabt, der geht nicht so gut. 605 ist ein wichtiges Datum. Da war die erste Wegführung und da war der Start von den 70 Jahren, wo der Jeremia prophezeit hat, dass das Volk Juda und Benjamin wird verschleppt werden. Es hat dann im Jahr 597, alles vor Christus, eine zweite Wegführung gegeben. Und es hat im Jahr 586 die dritte Wegführung gegeben und zugleich ist hier der Tempel, den Salomon gebaut hat, zerstört worden. Und das ist die absolute Katastrophe gewesen, der Supergau, der totale Frust für jeden Juden, das Heiligtum zerstört, die 12 Nordstämme irgendwo in Assyrien verschleppt und das Volk Juda vom König, vom babylonischen Herrscher gefangen und verschleppt worden. Alle Tempelgeräte sind weggekommen und alles ist zerstört gewesen. Lass uns anschauen, warum dann überhaupt die 70 Jahre passiert sind. Und für das gehe ich ins zweite Buch Chronik, ganz am Schluss. Da heisst es folgendermaßen: 2. Chronik 36, 22 oder 21 vorher. So wurde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias erfüllt. Bis das Land seine Sabbate gefeiert hat, soll es ruhen, solange die Verwüstung währt, bis 70 Jahre vollendet sind. Das zweite Buch Chronik, also das erste und das zweite Buch Chronik, plus der Esra, plus der Nehemia, ist so ein Kombipaket und sehr wahrscheinlich vom Esra geschrieben. Jetzt also Nehemia ist sein Tagebuch, aber Esra und Nehemia war ein Buch gewesen. Und wenn du möchtest, die Sicht vom Rückkehrer von Babylon, wie er das Volk Gottes anschaut, dann liest 1. 2. Chronik Esra und Nehemia. Und ganz am Schluss vom zweiten Buch Chronik sagt er, schau, jetzt ist die Prophezeiung von Jeremias erfüllt worden und das Volk ist verschleppt, aber nur für 70 Jahre. Und vielleicht ist dir aufgefallen, was da steht. Der Grund, bis das Jahr seine Sabbate gefeiert hat. Schon krass. Jetzt musst du dir das so vorstellen. Also wir kennen ja, die Woche hat 7 Tage und der 7. Tag, der Samstag, ist der Schabbat. Und Gott ist es mega wichtig, dass der Schabbat gefeiert wird. Dass man ruht von aller Arbeit und Gott ins Zentrum stellt. Und das ist bei den Juden im Alten Testament ein absolut heiliges Gebot gewesen und es ist in den 10 Geboten hinein. Bis zum heutigen Tag. Was es genau bedeutet, der Schabbat heiligen, auf das kann ich jetzt mit euch nicht eingehen. Was ich nur sagen möchte, es bedeutet nicht, dass es unbedingt ein Samstag sein muss. Die Schabbatruhe ist in Jesus erfüllt, aber Gott ist es immer noch wichtig, dass du den Mut hast, deine Arbeit Ruhe zu lassen, dass du von allem Stress wegkommst und mindestens einen Tag in der Woche nichts machst, respektive nur das machst, was du gerne machst, und das zur Ehre vom Herrn. Und bei mir ist das ein Samstag. Aber anyway, also Woche 7 Tage, ein Schabbat. Jetzt ist es aber so, dass Gott seinem Volk gesagt hat, all 7 Jahre gibt es ein Schabbatjahr. Und an dem Schabbatjahr war die Verordnung, dass sie nichts aussäen, dass sie nichts anpflanzen und dass sie in dem Sinn nicht für ihre Versorgung sorgen. Und das ist sehr krass. Also wenn wir jetzt Bauern unter uns haben, oder schon nur mir als Hobbygärtner, wo ich es da nicht erzählt habe, hat sie gesagt, okay, dann ist das der nächste Schritt. Das heisst, ich muss dann mal ein Jahr lang nichts machen nach 7 Jahren, also nach 6 Jahren. Ist schon eine Challenge, oder? Wenn du von deinem Ertrag leben tust und einfach das Land ruhen lässt, dann bedeutet doch das, dass du Vertrauen in Gott hast. Dass er dein Versorger ist. Amen. Und als Mensch hat das Volk Israel die Sabbatjahr gehalten, ja oder nein? Nein. Sie haben tatsächlich 70 Sabbatjahr vergessen und nicht gehalten. Das sind 490 Jahre. 490 Jahre geht es zurück bis zum Eli, wo er reportiert ist, das letzte Sabbatjahr gehalten und dann ist vorbei gewesen und die Israeliten hatten Angst, ihre Arbeit niederzulegen. Interessant, dass das der Grund ist für die Wegführung. Und Gott hat dann gesagt, okay, ich will am Land Israel Ruhe geben. Und wie machen wir das? Wir nehmen die Leute weg für 70 Jahre, weil wir 70 Jahre verpasst haben. 7 mal 70 ist 490. Und wir pflanzen die auf Persien, auf Babylon. Und in dieser Zeit liegt das Land brach. Und was mich so begeistert an dieser Sache ist Gottes Geduld. Auch da wiederum, er hat 490 Jahre gewartet. Er hat 490 Jahre gewartet und dann ist er gekommen und hat eine Lösung gebracht. Und er hat gesagt, das Land braucht Ruhe und ihr braucht wahrscheinlich auch Ruhe. Ich stelle euch jetzt mal auf Babylon. Und so ist das Volk eben dann auf Babylon gekommen, nämlich erste Wegführung. Schreibt da noch eine Wegführung. Erste Wegführung, Wegführung. Wie der Hexe, gell, mit dem Gehorsam. Führung. Und zweite, dritte Wegführung. Und dann ist das Volk in Babylon gsi. Yeah, der geht. Babylon. Und ja, natürlich denkst du an Babylon und du liest die Psalmen. Hey, wir sind dort unter einem harten Joch gsi. Wir sind am Fluss gsi und wir haben geträumt und so weiter. Es sind harte Jahre gsi. Sie sind entwurzelt gsi. Aber der König, zuerst eben der Babylonier und nachher der Perser, das sind Herrscher gsi, wo am Volk mega Freiheit gegeben haben. Also auch gerade die Perser sind bekannt gewesen, dass sie ihre Untertanen eben nicht unterdrückt haben, sondern dass sie gefördert haben. Der Kyrus und so weiter. Ich habe gerade letztens Doku geschaut, Sat 1 oder Sat 3 oder was das bringt. Oder ARD, ich weiß es nicht mehr genau. Und dort sind eben die Herrscher beleuchtet worden. Und auch dort ist wirklich rausgestrichen worden. Die Herrscher, die haben Interesse gehabt, dass es dem Volk gut geht. Ähnlich wie die Römer. Die Römer haben dann, wenn sie ihre Kolonien oder ihre Leute untertan gemacht haben, sind sie brutal vorgegangen. Aber wenn es möglich war, haben sie Kolonien gegründet, haben denen Provinzen gegeben und sie konnten innerhalb des Römischen Reich sich voll entwickeln. Das heisst, der Jude hat zwar seinen Tempel verloren gehabt, und dort haben sie eben angefangen, die Synagogen zu gründen. Dort sind die Schriftgelehrten aufgekommen, weil sie ja den Tempelbetrieb nicht mehr gehabt. Aber sie haben den Schrecken und den Schmerz im Herzen. Und dann haben sie angefangen, die Schrift zu studieren. Eben Synagogen haben gestartet, Schriftgelehrte haben gestartet, alle die super Gesetze haben gestartet, um die Tora herum. Also super Anführungszeichen. Das war alles in dieser Zeit gewesen. Und am Juden ist es eigentlich gar nicht so schlecht gegangen. Die waren reich gewesen, die einen. Sie sind auch eingebunden worden von der Regierung und sie haben die Möglichkeit gehabt, zu handeln. Und das war natürlich ein super Hotspot gewesen. Das war Alibaba hoch 10 gewesen. Das war einfach der grösste Supermarkt von der ganzen damaligen Welt gewesen. Und der Jude mitten drin und der Jude hat es geschickt zum Handeln. Und die Juden sind reich geworden. Und sie hatten den Schmerz gehabt, dass sie aber ihren Tempel und ihre Identität ist kaputt gegangen. Haben sie verloren und sie hatten einen permanenten Schmerz im Herzen. Und in dieser Zeit hat Gott eingegriffen und auch da wieder einfach ein riesen Zeugnis, wie Gott wirkt. Er hat nämlich am Herrscher der Perser, am Kyrus, hat er ins Herz gegeben, dass er den Tempel wieder aufbauen soll. Das steht gerade nach dem 21er Vers, was heisst, soll es ruhen, solange Verwüstung wert bis 70 Jahre vollendet sind. Geht's gerade weiter und heißt auch, und im ersten Jahr des Kyrus, des König von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt würde, das durch den Mund Jeremias ergangen war, da erweckte der Herr den Geist des Kyrus, des Königs von Persien. Da erweckte der Geist des Herrn den Geist von Kyrus und König von Persien. Also du siehst, unser König, unser Jesus, unser Jahwe und Heiliger Geist, unser Schöpfer, er wacht über die Geschichte. Im Englischen heisst es ja History, könnte man auch sagen, His Story. Und er wacht darüber. Und er hat zum richtigen Zeitpunkt, weil er hat es durch Jeremias verkündet, hat er durch seinen Geist den Kyrus geweckt. Ein König, der ohne die deportierten Juden, ohne die Gefangenen, Gott nicht gekannt hätte. Und du musst wissen, wir haben dort einen Daniel, die Geschichte von Daniel findet dort statt, etc. Hesekiel haben wir dort gehabt. Da hat es wirklich Männer Gottes gehabt in dem Babylon. Und der Kyros hat Gott kennenlernen. Und Gott hat zum Kyros geredet und Gott hat den Kyros gebraucht. Schon nur bis dahin sehen wir, dass Gott wirklich alles im Griff hat. Auch wenn es in der kleinen Perspektive vielleicht ein bisschen schwieriger ist, auch vielleicht gerade in deinem Leben, kann sein, aber vertrau, Gott hat den Überblick. Und seine Prophezeiungen, die werden in Kraft treten, zu seiner Zeit. Und wir könnten jetzt vorblättern bis ins Buch der Offenbarung und wir werden hören, dass Jesus Christus wird wiederkommen und er wird sein Königreich aufrichten. Und das wird genau so passieren, wie das Volk Israel verschleppt worden ist und wie sie jetzt durch den Kyros zurückgeführt werden. Und so wie es drei Wellen von der Wegführung gegeben hat, gibt es interessanterweise drei Wellen von der Rückführungen. Und zwar haben wir hier die erste Rückkehr war im Jahr 536. Erste Rückführung. Nämlich, wo der Kyros den Erlass gegeben hat, dass die Juden zurückgehen und den Tempel aufbauen sollen. Und zurückgegangen sind 40'000 Juden. Und das ist im Esra aufgeschrieben, kannst du nachlesen, alle Stämme und alles drum und dran. Also 40'000 Männer, sorry. Ich verstehe es auch nicht genau. Aber Männer sind dort aufgeschrieben und es ist ein rechtes Völkchen zurückgezogen und die waren ausgerüstet mit allen Ressourcen, die es gebraucht hat, damit sie den Tempel aufbauen können. Und der Kyros, der Herrscher von Persien, hat entschieden, dass der Tempel Jahwes aufgebaut wird. Das war im Jahr 630 und du siehst, das sind genau 70 Jahre. Von der ersten Wegführung bis zu der ersten Rückführung. Ich mache noch einen Double-Check. Genau. Und übrigens, da war auch der Start vom Wiederaufbau des Tempels. Also von der Wegführung bis zur Rückführung und Aufbau des Tempels sind 70 Jahre vergangen. Dann haben wir aber noch mehr Rückführungen gehabt. Und zwar haben wir nochmal Rückkehrer im Jahr 558. Da ist nämlich der Esra gekommen. Da schreibe ich jetzt an Esra, oder? Esra. Und dann, ein paar Jahre später, 445, knapp 10 Jahre später, kommt noch der Nehemia. Und da haben wir den Haggai, Esra und den Nehemia. Und so können wir das eigentlich zeitlich sehr, sehr gut einordnen. Und was auch super spannend ist, ist, wenn wir das so anschauen, eben, wir haben drei Wegführungen, wir haben die 70 Jahre, wir haben die Gefangenschaft in Babylon und wir haben drei Wellen von der Rückführung. Und die erste Welle, der Haggai, der gekommen ist, er hatte den Auftrag gehabt, den Tempel wieder aufzurichten. Der zweite, der gekommen ist, war der Esra. Und der Esra ist ein Schriftgelehrter, ist eben der Chronist, der dann auch wahrscheinlich Chronikbücher geschrieben hat. Super spannend zum Lesen. Er war ein Schriftgelehrter und er hat dem Volk Tora wiedergebracht. Und der dritte, der Nehemia, was hat er gemacht? Er hat die Stadt Jerusalem wieder aufgebaut. Auch hier siehst du eigentlich, wie der Gottes Bauplan von der Wiederherstellung von einem Menschen, überhaupt von irgendetwas, es geht zuerst um die Gegenwart und die Herrlichkeit von Gott. Es geht zweitens um Gemeinschaft, dass die Gemeinschaft wieder funktioniert. Und dann kannst du langsam rundherum anfangen, das Haus und Feld aufbauen. Und genau diesen Bauplan, den haben wir hier chronologisch vor uns. Mhm. Haggai bedeutet der Festliche. Ist auch schön, wenn du so heisst, ist der Festliche. Und, oder Mann des Festes. Und es ist das drittletzte Buch im Alten Testament. Das drittletzte Buch. Und es ist das zweitkürzeste. Also wenn du mal ein kurzes Buch lesen willst, empfehle ich dir Haggai. Zwei Kapitel. Und das Spannende ist das beim Haggai. Der Haggai, er wirkt genau während 4 Monaten. Also du kannst genau anschauen, 4 Abschnitte werden wir nachher noch reingehen und seine Botschaft dauert nur 4 Monate. Und er war extrem erfolgreich gewesen. Während Jeremia 40 Jahre predigt hat und sozusagen keinen Erfolg hatte, Anführungszeichen, kein Buss, also das Volk ist verschleppt worden, etc., etc., hat der Haggai nur 4 Monate predigt, aber sein Wort hat Frucht getragen und das Volk hat Buss da. Und das war ganz sicher eine Frucht von dem Babylon-Schock. Weil das Volk irgendwo verstanden hat, was es verloren hat, haben sie anders angefangen zu hören. Und darum ist der Haggai sehr ein sehr schönes Buch, ein positives Buch zum Lesen. Super cool. Es gibt eigentlich keinen Hinweis auf seine Familienherkunft oder Beruf. Und im Alten Testament ist er der Einzige, der Haggai genannt wird. Genau. Das ist so ein bisschen der Background. Und ich will mit euch jetzt ganz kurz noch eintauchen in die Struktur des Haggai. Wie gesagt, der Haggai hat 4 Monate gedient und in den 4 Monaten hat er 4 Reden gehabt. 4 Prophezeiungen. Also sehr überschaubar. Und zwar, wenn ich jetzt hier in Haggai reingehe, dann heisst es hier, Haggai 1,1. Im 2. Jahr des König Darius, am 1. Tag des 6. Monats, erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Zerubabel, den Sohn Schelaltjes, den Statthalter von Juda, und an Jeschua, den Sohn Jozadaks, den Hohepriester, folgendermaßen. Alle diese Details werden wir in der nächsten Woche ergründen. Aber was ich jetzt schon sagen kann, in dem Jahr 536 ist der Zerubabel zurückgekommen von Babylon. Und Zerubabel, das heisst Spross Babylons, das heisst, Zerubabel ist ein Nachkomme vom König David, den findest du in der Chronologie von Jesus. Und er ist ein Kind vom Exil. Er hat den Tempel nie gesehen, er hat das Land nie gesehen, er hat das nur gehört gehabt und Gott hat ihm so eine Leidenschaft gegeben. Und er war ein legitimer König, ein Nachfahr vom König David. Aber da es ja nur ein König durfte im Persischen Reich, war er einfach der Statthalter. Aber eigentlich könntest du dort auch König anschreiben. Ist er aber nicht. Also er ist losgezogen und dann ist noch der Joshua losgezogen. Der Jehoshua oder Joshua, ein gleicher Name wie Jesus, Gott rettet. Und er war der Hohepriester. Und die beiden sind gezogen und haben im Jahr 536 angefangen, den Tempel aufzubauen. Ich mache noch einen kleinen Einschub. Ich gehe doch noch mal ein bisschen Geschichte rein. Also die haben im Jahr 536 haben die angefangen, den Tempel aufzubauen. Aber dann hat es ein grosses Problem gegeben. Sie waren hoch motiviert, sie hatten alle Ressourcen gehabt, aber dann sind sie in Stocken gekommen, weil sie massive Widerstände hatten. Sie hatten extreme Widerstände gehabt, die waren so gross und da sind ganz schlimme Briefe verschickt worden von Leuten in Juda zurück an den König und gesagt, hey, das sind schlimme Leute, denen dürfen wir nicht trauen, die machen alles kaputt, die bauen jetzt eine Stadtmauer, das ist ein rebellisches Volk. Und die Entmutigung war so gross gewesen, dass der Bau des Tempels ins Stocken gekommen ist. Und der Bau des Tempels ist so ins Stocken gekommen, dass Gott durch den Haggai hat müssen kritisieren und hat dann in seiner ersten Rede hat er gesagt am Volk, hey Leute, da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Zuerst im Vers 2. So spricht der Herr der Herrscharen, dieses Volk sagt, das sind eben die Rückkehrer, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Also die Leute, die da zurückgekommen sind, inklusive Zerubabel und all zusammen, die so motiviert waren, sind 16 Jahre später total kaputt gewesen und haben gesagt, wir können leider den Auftrag nicht machen, die Zeit ist noch nicht da. In dem Moment hat Gott eben den Haggai erweckt und sagt dann zum Volk folgendermaßen: Es ist aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt. Und das ist der Auftakt von der ersten Botschaft, die der Haggai als Volk gebracht hat. Und das Volk hat nachher positiv reagiert. Und ich gehe da jetzt nicht zu tief rein, weil wir werden noch viel Zeit haben, um das anzuschauen. Aber der Haggai führt am Volk vor Augen, dass sie grosse Erwartungen haben, dass sie viel säen, aber wenig ernten. Und er sagt, das Problem ist, ihr baut das Haus vom Herrn nicht. Ihr habt eure eigenen Prioritäten. Ihr habt erstens, zweitens, drittens total vertauscht. Und darum kann ich euch nicht mehr segnen. Das war hauptsächlich die Botschaft an das Volk. Und das Volk ist umgekehrt. Und was eben mega schön ist, nur wenige Tage später, nämlich 24 Tage später, sind sie schon voll an der Arbeit gewesen. Übrigens, da heisst es ja, am ersten Tag des sechsten Monats. Und das kann man ganz genau ausrechnen, das war nämlich der 29. August 520 gewesen, vor Christus. Also am 29. August 520, also noch nicht weit zurück, wir sind jetzt im September, oder, wenn man jahreweise zurückrechnet, hat der Haggai das Wort gehabt als Volk. Und 24 Tage später sind sie voll dran, aber sie sind entmutigt worden. Sie sind wiederum entmutigt worden. Es hat verschiedene Faktoren gehabt. Unter anderem Leute, die sich noch an alten Tempel können erinnern und gesehen haben, was die da zusammengepflastert haben, gesagt, hey, was machen die? Das ist ganz schlimm. Der Tempel bringt doch überhaupt nichts. Und dann hat Gott sein Volk ermutigt und gesagt, hey, lasst euch nicht ablenken, sondern der Tempel, den ihr baut, dem seine Herrlichkeit wird grösser sein als der Tempel, der vorher da war. Und das war die Ermutigung und Verheißung, die zweite Rede als Volk. Und dann wieder 27 Tage später, wo sie da richtig am Bauen waren, ist eine Korrektur reingekommen. Das ist die vierte Botschaft vom Haggai. Und dort hat er ihnen ihre Einstellung korrigiert. Er hat gesagt, ihr baut zwar, ihr macht es zwar richtig, aber trotzdem ist der Segen nicht da, weil eure Herzenshaltung ist eine falsche. Und das ist auch eine Hammerbotschaft, dass wir wohl das Richtige machen können, aber wir müssen auch die richtige Einstellung haben. Und Segen ist dann freigesetzt, wenn wir das Richtige machen, mit der richtigen Herzenshaltung. Und auch dort hat sich das Volk korrigieren lassen, was für ein Segen. Und sie haben Vollgas gegeben. Und so hat dann nach weiteren 57 Tagen, fast zwei Monaten, ist eine Verheißung an Zerubabel gegangen. Und Gott hat gesagt, und jetzt ist der Segen wieder voll da. Und vier Jahre später haben sie den Tempel eingeweiht. Was für ein Segen. Halleluja. Jetzt haben wir einen kleinen Überblick geschaffen über das Buch Haggai. Und wie gesagt, wir werden da so viel noch daraus herausnehmen. Ich möchte aber ein, zwei Sachen jetzt so ein paar Nuggets-Fragen schon mal reinbringen. Wir haben dieser Serie den Titel gegeben, Gottes Segen in deinem Leben. Und es geht um das. Es geht darum, dass Gott Vater will sein Volk segnen. Es ist ihm aber nicht möglich, weil sie nicht das machen, was er gesagt hat. Und dann kommt der Prophet rein und korrigiert und sagt, hey, tun die erste Sache wieder an die erste Stelle an und dann fließt der Segen wieder. Sie haben es gemacht und der Segen ist geflossen. Meine Frage natürlich ist, was ist denn überhaupt der Segen Gottes? Und nach was sehnst du dich? Und was hat Gott für dich vorbereitet? Wenn du den Segen Gottes auf einen kurzen Satz könntest reduzieren, wie würdest du den Segen Gottes beschreiben? Und da wir ja so näher zusammensitzen, lass uns doch ganz kurz über diesen Punkt austauschen. Was ist deine Definition vom Segen Gottes? Ja, sind schon ein paar Vorschläge? Sei Segen Gottes. Gunst, Gelingen, Frucht. Danke. Konstant in Ruhe, sozusagen Shalom. Sind noch weitere Vorschläge, Ergänzungen? Ausschließlich von Gott abhängig sein. Genau. Dann haben wir Segen Gottes, wenn der Plan sich entfalten kann. Ja, ich habe mir die Frage natürlich auch gestellt, logischerweise. Und ich habe mir überlegt, was ist der Segen Gottes? Was ist wirklich der Segen Gottes? Was ist eigentlich die Wurzel? Und ich mache einfach einen Vorschlag. Ich glaube, der Segen Gottes ist die Gegenwart von Gott. Das, glaube ich, ist der absolute Segen von Gott. Das ist das, was ich will in meinem Leben, seine Gegenwart. Und das ist auch das, was sich der Vater so sehr danach sehnt. Dass er Gemeinschaft mit dir hat. Dass seine Herrlichkeit in unserer Mitte ist. Ich habe mir auch die Frage gestellt, ich stelle mir immer noch gerne ein bisschen die Frage, was sind die besten Momente im Leben von Jesus? Aber ich habe mir auch die Frage gestellt, was sind die besten Momente im Leben von Gott? Natürlich, als er dich geschaffen hat. Aber er hat auch noch andere gute Momente gehabt. Ich glaube, ein guter Moment von Gott, ein ganz grossartiger Moment im Alten Testament, war, jetzt würde ich dich auch wieder mega wundern, was du denkst. Aber ich sage dir jetzt, was ich glaube. Ich glaube, Gottes absolute Highlight war, wo sie den Tempel einweihen konnten. Nämlich Gott permanent im Volk Israel gewohnt hat. Und das liest auch in der Chronik, wahrscheinlich von Esra geschrieben, Kapitel 7. Sehr schönes Kapitel. Als nun Salomon sein Gebet vollendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Hast du wieder den Moment, wo, wenn das Opfer Gott wohlgefällig ist und heilig ist, dass er sein Feuer anzieht, hat kein Sündhölzchen gebraucht. Das haben wir auch beim Elia und dem Baalspriester. Gott hat sein Feuer aufs Opfer gesendet. Das ist die höchste Auszeichnung, die du haben kannst, wenn das Feuer Gottes auf dein Opfer fällt. Und was sagt der Römerbrief? Sei ein lebendiges Opfer. Sei ein Opfer, das das Feuer Gottes anzieht. Und genau das ist passiert bei der Tempel-Einweihung. Das Feuer ist vom Himmel gefallen, so dass die Priester nicht in das Haus des Herrn eingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus erfüllte. Halleluja. Das Haus Gottes war erfüllt von der Herrlichkeit des Herrn. Gott hat gewohnt bei den Bundeslade, bei den Menschen. Und er war da. Und ich glaube, das war eines der ganz, ganz grossen Highlights von Gott. Kannst du dir das vorstellen? Der Tempel ist eingeweiht worden, Feuer ist gefallen, Herrlichkeit Gottes ist gekommen und die Priester haben gar nicht mehr rein können. Jetzt hat Gott geglaubt. Das ist wie wenn du eines Morgens hier in Celebration kommst, dann kommst du gar nicht mehr runter. Gott nicht mehr. Gott wohnt da unten. Wir bleiben draußen, wir sind in Anbetung und Ehrfurcht, aber Gott ist da. Wow! So nah war Gott, so gewaltig. Das ist eine wichtige Erkenntnis, dass Gott will bei den Menschen wohnen. Gott will bei dir wohnen. Und jetzt spulen wir das Rad führen. Gut, der Tempel ist zerstört worden, mehrmals. Der Salomon-Tempel ist zerstört worden von den Babyloniern. Dann der Haggai-Tempel ist zerstört worden von den Römern. Wie hat er jetzt schon wieder geheissen? Im Jahr 70, wo eingefallen ist, wo der Tempel total zerstört hat. Der Herodes hat ihn zuerst noch aufgebaut und jetzt haben wir keinen Tempel mehr. Oder? Haben wir noch einen Tempel? Was hat denn Jesus gesagt? Wer ist der Tempel heute? Er ist der Tempel und seine Nachfolger sind im Tempel. Und das ist eben mega wichtig, weil du musst verstehen, Gott will im Tempel wohnen. Und wir finden das natürlich auf den ersten Blick ein bisschen komisch, du willst jetzt Gott in einem Haus wohnen, wenn wir aber verstehen, dass du der Tempel bist, dass ich ein Tempel bin, dass Gott viele, viele, viele unzählige Tempel will haben und hat und dass das sein Ziel ist, dann macht alles wieder Sinn. Und Jesus, besser gesagt, der Vater hat die Idee gehabt mit dem Tempel und er hat alles gegeben, dass er bei seinem Volk wohnen kann und er hat es geschafft. Aber es ist wieder kaputt gegangen, wir wissen es. Und dann ist der ultimative Befreiungsschlag gekommen. Dann hat nämlich Gott nicht einfach nur seine Herrlichkeit gesendet, sondern er hat seinen Sohn gesendet. Und im Johannes heisst es dann eben so schön, Johannes 1,14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Ist es nicht gigantisch, Leute? Am Vater seine Liebe. Er hat seinen Sohn gesendet. Das heisst, Gott ist selber Mensch geworden und Jesus ist die Herrlichkeit Gottes. Er ist die Herrlichkeit. Und wo wohnt Jesus jetzt? In dir. Somit bist du zu der Herrlichkeit von Gott geworden. Und jetzt frage ich dich, was war echt Jesus der beste Moment gewesen? Was war echt sein Highlight gewesen? Da gibt es wahrscheinlich einige, es gibt ein paar Tiefpunkte. Also sicher seine Auferstehung war sicher der Hammer gewesen, oder? Wo er von den Toten auferstanden ist. Sicher auch der Hammer gewesen, wo er in den Himmel gefahren ist. Aber wenn ich Jesus' Leben anschaue und die Mission und das Vaterherz verstehe, er, der so gerne flicken tut, dann ist doch Jesus' beste Moment wahrscheinlich der gewesen, wo er hat können, seine Jünger aussenden. Aber gute Antwort. Wo er hat können, seine Jünger aussenden. Dort hat er sich multipliziert. Weil Jesus sagt nämlich, so wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Verstehst du? Das ist der Power. Der Heilige Geist, die Herrlichkeit Gottes, ihr der Jünger von Jesus, wo jetzt die losziehen und alle Nationen beschenken mit dem Evangelium. Alle Nationen beschenken mit dem Reich Gottes. Halleluja. Und das ist der Grund, warum Gott, der Tempel, so wichtig ist. Weil der Tempel bist du. Und Gott wohnt bis heute in seinem Tempel. Halleluja. Ja, mal bis dahin. Und Schlussfolgerung ist, lass uns das Haus vom Herrn bauen. Das ist damals Gottes Herz gewesen, dem Vater sein Herz. Und es ist es auch noch heute. Was es genau bedeutet, denkt darüber nach, betet mit Jesus und findet es raus, aber lasst es uns machen. Weil dort ist sein Segen, dort ist sein Power. Halleluja. Super, also ich danke euch fürs Hören. Es ist wahrscheinlich, hat sich ein bisschen gebraucht, um sich reinzudiven. Und lasst uns beten, dass die Lehre jetzt vom Haggai auch uns und dich und dein Haus richtig beleben tut und der Segen Gottes in vollem Mass auf unser Leben fliessen kann. Amen. Ja, Vater, wir brauchen nichts anderes als dein Segen, brauchen nichts anderes als deine Gegenwart, als deine Herrlichkeit, weil du bist gekommen, Jesus, als Herrlichkeit, damit du uns die Herrlichkeit bringst. Wir preisen dich über den grossartigen Plan, dass die Herrlichkeit nicht gefangen bleiben kann, dass sie nicht geraubt werden kann, sondern dass sie auf einzelne Menschen ist, auf zahlreiche Menschen, dass sie auf Jünger aus allen Nationen ist und dass die Herrlichkeit in alle Welt rausgeht und Leben bringt im Namen Jeschua. Und ich setze frei Herrlichkeit Gottes in unser Leben. Ich setze es frei im Namen Jesus. Nichts soll die Herrlichkeit bremsen, nichts soll die Herrlichkeit wegnehmen. Sondern wir wollen sie erkennen, wir wollen in ihrem Leben und vor allem, Herr, wir wollen dein Haus bauen. Führ uns weiter, nimm uns in die Hand, Schritt für Schritt, im Namen Jesus. Amen. Glory, sind gesegnet. Halleluja.